Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Ich weiß es noch wie heute. Ungefähr alle 3 Tage bin ich hoch zum Sohn der Nachbarsfamilie einen Stock über uns, um mir einen neuen Karl-May-Band auszuleihen. Und ich habe mehr geheult, als das Pferd von Kara Benemsi stirbt, als beim Tod von Winnetou. Die Debatte um Winnetou und kulturelle Aneignung ist auch eine Debatte, die Ben Hähnchen beschäftigt. Der Kulturjournalist und Podcaster ist selbst Darsteller bei den Karl-May-Festspielen in Bischofswerda und die Karl-May-Festtage in Radebeul beginnen heute. Ich wollte von Ben Hähnchen wissen, wie er sein Verhältnis zu Karl May und Winnetou beschreibt.
Es ist kompliziert, würde man wahrscheinlich im Internet angeben als Beziehungsstatus. Ich bin mit Karl May groß geworden, ich habe ihn gelesen, ich habe schon in allen möglichen Wildwest-Inszenierungen auch ganz verschiedene Rollen schon gespielt. Diese Abenteuergeschichten sind großartig, aber sie sind nicht nur großartig, sie haben ganz große problematische Dinge in sich, sie haben reproduzieren koloniale Muster, haben Rassismus in sich, Pauschalisierungen, weil Karl May ja nun mal in der Vorstellungswelt des 19. Jahrhunderts verhaftet war und das auch produziert hat. Das merkt man später und das macht es dann komplizierter.
Zum Auftakt der Karl-May-Saison haben Museen, Festivals und Stiftungen aus dem Umfeld ein Positionspapier verabschiedet, eine Art ja dann doch Verteidigungsschrift für Karl May. Haben Sie das Papier guten Gewissens unterschreiben können?
Ja, das habe ich guten Gewissens unterschreiben können. Es ist ein Verteidigungspapier. Es ist natürlich ein Statement, was zur Diskussion gestellt wird. Es geht da drinnen aber vor allem auch um diese Ambivalenz und um ein Aufzeigen, dass man offen ist und dass man diskutieren möchte darüber und dass man natürlich als Karl May Szene erstmal den Standpunkt hat, wir wollen Karl May erhalten und es geht darum, wie vermittelt man Karl May. Und da muss sicherlich einiges auch anders werden und das sollte nicht mehr unreflektiert passieren und das für mich steckt das in diesem Text mit drin und das ist mir da auch besonders wichtig. Ich finde zum Beispiel, dass es eigentlich ein idealer Schulstoff im Prinzip ja wäre, weil es sehr niedrigschwellig ist, literarisch, historisch begründet viele Probleme in sich trägt, aber durch seine Vielschichtigkeit eben differenziert betrachtet werden muss. Da kann man, glaube ich, viel lernen als junger Leser, junge Leserin.
Aber wie beantworten Sie für sich die Gretchenfrage, nämlich ob ein weißer Ben einen indigenen Stammeshäuptling spielen darf, während sowohl international als auch in Deutschland die Debatte läuft über kulturelle Aneignung. Und Sie gehen ja dieser Frage ein bisschen aus dem Weg in der aktuellen Besetzung, weil sowohl Sie als auch Ihr Vater weiße Rollen besetzen.
Ja, das ist richtig, aber trotzdem spielen ja bei uns auch weiße, in Anführungsstrichen, Indianer. Und das ist der Punkt. Ich spiele keinen indigenen Häuptling, ich spiele eine Figur aus einem Karl-May-Roman. Das ist was völlig anderes, finde ich. Indigene AmerikanerInnen sind die Menschen, die da leben mit dieser Geschichte, mit dem Leid, auch mit den Problemen, die es heute noch gibt und mit der Emanzipationsbewegung, die es da gibt, schon seit vielen Jahrzehnten ja übrigens gibt. Diese Figuren in den Karl-May-Büchern, das sind Projektionsfiguren, so ein Winnetou, so ein Kara Benemsi. Für mich als europäischen Leserin, Leser oder als Zuschauer, Zuschauerin in einem Theater, da geht es um die Auseinandersetzung mit der eigenen kulturellen Identität. Winnetou entspricht ja eher einem europäischen Herrscher, so könnte man so fast sagen, so wie er so beschrieben ist. Ja? Der entspricht ja in keiner Weise irgendwie einem Apachen. Insofern sind das für mich einfach unterschiedlich. Sachen, die Indianer in den Karl May-Romanen und indigene Amerikanerinnen. Das ist einfach auch der Unterschied zum Beispiel zum Reenactment.
Wann sind Ihnen selbst die ersten Zweifel gekommen, ob dieses bisherige Cowboy- und Indianerspiel noch so richtig ist?
Das hatte ganz viel mit der Blackfacing-Debatte 2011, 12, 13 in Deutschland zu tun, als das ja das erste Mal wirklich richtig öffentlich diskutiert wurde und dann auch eigentlich ein großer Konsens entstanden ist, dass man das auch hier nicht mehr machen sollte, dass das nicht nur in den USA problematisch ist, sondern auch bei uns. Und da es auch eine schwarze Figur, sehr beliebte schwarze Figur auf unserer Bühne gab, die dann irgendwie wieder reinkommen sollte und womit ich ein großes Problem hatte, da habe ich gemerkt, okay, gut, wir machen das alles ganz schön unreflektiert. Und wenn man dann einmal anfängt, dann geht es ganz, ganz schnell, dass man eben auch zu diesen Problemen dann kommt. Nicht nur Blackfacing, sondern natürlich Redfacing und Darstellung, vermeintliche Darstellung von indigenen Kulturen Ja, also das hatte ganz viel damit zu tun. Das war der Ausgangspunkt.
Wie thematisieren Sie diese Zweifel auch zusammen mit Ihrem Vater im Podcast Winnetou ist kein Apache? Und welche Standpunkte prallen da womöglich aufeinander?
Das war durchaus eine Generationenfrage ein bisschen. Ja, der Rassismusbegriff, der heute da ist, der unterscheidet sich mit dem Rassismusbegriff, den mein Vater sozusagen gelernt hat, mit dem er sozialisiert worden ist. Und da haben wir einfach sehr viel miteinander diskutiert und auch hart miteinander diskutiert und sind aber da auch aufeinander zugegangen. Und das kann man im Podcast sehr gut nachhören und die Ergebnisse kann man auch sehen. Unsere Karl-May-Spiele sind immer noch Karl-May-Spiele, die führen wir weiter. Ich mache auch weiter mit. Aber sie konzentrieren sich viel mehr auf das Thema Karl-May und sie klären im Umfeld dieser Karl-May-Spiele viel mehr auf. Man kann auf Dinge achten, die Menschen kritisch sehen, die indigene AmerikanerInnen kritisch sehen, eingehen und die anders machen und das nicht einfach, wie man es immer gemacht hat, darstellen auf der Bühne, ohne dass man Karl-May verrät. Das ist gar kein Problem. Einfaches Beispiel. Alle sagen bei uns Hau und sprechen von Manitou. Also wenn es einen Gott gäbe, den alle Manitou nennen, alle indigenen Völker in Nordamerika. Das ist überhaupt nicht so. Und da hat uns einfach ein Mann, Kendall Old Elk, der hier in Deutschland lebt, von der Absaloqui Nation, der hat uns gesagt, dann sagt es doch einfach auf Deutsch, dann tut ihr nicht so, als wenn es eine Einheitssprache gäbe und eine Kultur, eine indigene Kultur in Nordamerika gäbe. Ja, dann sagen wir großer Geist, das tut uns überhaupt nicht weh, das ist kein Verrat an Karl-May oder irgendwas und es ist anderen Menschen wichtig. Insofern kann man auch heute Karl-May mit kultureller Sensibilität einfach inszenieren. Da machen wir auf gar keinen Fall alles richtig. Da bin ich mir sicher, dass es immer noch viele Probleme gibt. Aber wir gehen diesen Weg. Wir gucken uns das kritisch an. Wir lassen uns beraten. Wir arbeiten unsere ganzen Textbücher auch auf dieser Basis durch. Und man kann Karl-May auch kulturell sensibel spielen.
Also lässt sich Winnetou so inszenieren, dass man sich dem Vorwurf der kulturellen Aneignung eben nicht aussetzt. Ihr Vater führt ja Regie.
Man kann versuchen, weniger Fehler zu machen. Es wird Menschen geben, die finden das pauschal nicht richtig. Die sagen, Karl-May ist ein Rassist, die sehen auch diese Ambivalenzen nicht. Die haben damit grundsätzlich ein Problem. Und da kommt man nicht weiter. Aber wir haben diese Haltung entwickelt, Karl-May ist auch ein Kulturgut, ein hiesiges Kulturgut, was es uns nicht ganz so einfach macht, wie wir es uns auch lange Zeit gemacht haben. Aber es ist trotzdem auch ein erhaltenswertes Kulturgut. Und es ist für mich, wie gesagt, insofern keine kulturelle Aneignung, weil wir kein Reenactment machen. Uns ist klar, dass wir nicht indigene AmerikanerInnen darstellen. Und wir machen das auch immer mehr unserem Publikum klar, dass das was anderes ist. Das machen wir übrigens durch irgendwelche Tafeln, Aufklärungstafeln, Informationstafeln und in unserem Programmheft. Und ich denke, dann kann man Karl-May immer noch auch auf die Bühne bringen. Ja, der Meinung bin ich.
In welcher Karl-May-Rolle fühlen Sie sich am wohlsten?
Das ist eine sehr gute Frage. Das kann ich gar nicht so sagen. Ich habe schon alles Mögliche gespielt. Es ist so, dass ich sehr häufig auf die Bösewichte gebucht bin. Ich kann gar nicht so richtig sagen, warum. Aber das macht auch ein kleines bisschen Spaß, weil das vielleicht auch nicht so ganz mein Naturell ist. Und da kann man einmal im Jahr auf der Bühne nochmal ein bisschen was anderes rauslassen und ein bisschen Weltflucht, ein bisschen auf den Putz hauen, sagt man da bei uns. Und wenn man als Bösewicht sich besonders viel Mühe gibt, dann erscheinen ja die Helden noch größer, noch glänzender und ihre Ideale noch richtiger. Und das ist auch eine gute Motivation, was zu spielen.
Ben Hähnchen ist Kulturjournalist, Schauspieler und Podcaster. Und mit ihm habe ich gesprochen über die Rolle von Karl-May in seinem Leben. Für seinen Podcast Winnetou ist kein Apache und für etliche andere, auch aus unserer Senderfamilie, können Sie online abstimmen beim Deutschen Podcastpreis.